Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Godzilla Minus One von Takashi Yamazaki und mit Shin Godzilla von Hideaki Hanno. Während Hollywoods Godzilla-Filme immer belangloser werden, zeigt Japan, wie politisch relevant und brisant der Stoff nach wie vor sein kann. Beginnen wir mit dem Positiven, das heißt mit Shin Godzilla aus dem Jahr 2016. Ein Film, der gefeiert wurde, und zwar zu Recht. Es beginnt alles in der Bucht von Tokio. Ein führerloses Boot wird dort gefunden. Ein Tunnel bricht alsbald ein, blutrotes Wasser dringt ein. Eine Krisensitzung mit dem Premierminister folgt. Die Verteidigungsministerin überlegt, ob es ein geheimer nuklearer Angriff sein kann. Der Landwirtschaftsminister glaubt eher daran, dass ein Vulkan ausgebrochen ist. Nur der Kabinettssekretär Rando Yaguchi meint, dass man prüfen sollte, ob es sich vielleicht um ein unbekanntes Lebewesen im Meer handelt. Die Kameraführung ist geprägt von größter Klarheit. Wir sehen hier auch eine Ausgewogenheit, die angestrebt wird, indem man in sehr klaren Einstellungen die unterschiedlichen Figuren mit ihren unterschiedlichen Positionen ins Bild setzt. Die Kamera schwebt auch dann manchmal über dem großen Konferenztisch. Es geht um Linien und Strukturen. Es ist ein fast bürokratisches Herangehen, das die Kamera uns zunächst eröffnet. Denn der moderne Staat ist ein Verwaltungsstaat. Rando Yaguchi durchbricht etwas dieses sehr bürokratische und hierarchische Prozedere. Auch das fängt die Kamera ein, indem sie dann ein bisschen untersichtig auf ihn blickt. Und letztlich wird er es auch sein, der auf seiner Position beharrt. Er möchte einen Antrag stellen, dass geprüft wird, ob es sich um ein Lebewesen handelt. Und tatsächlich handelt es sich um eine Art schwarzen Schwan, um Godzilla. Wie geht man also nun damit um? Wie kann man Godzilla im Meer lassen? Wie kann man ihn im Meer besiegen? Der wirtschaftliche Schaden ist jetzt schon relativ hoch. Das Ding, so sind sich viele einig im Beratungsgremium, muss vernichtet werden. Und damit folgt man der alten Logik aus Godzilla-Filmen und vielen anderen Monsterfilmen. Das Ungeheuer, so ist man sich sicher, hat aber nicht die Fähigkeit, an Land zu gehen. Bald aber wird man sich irren. Auch wird man sich immer wieder irren, weil man zu starr die Hierarchien befolgt, zu sehr bürokratisch denkt. Erst wenn man es dann etwas lockert, dann bekommt man auch eine andere Perspektive auf die Dinge. So wird eine Frau eingeladen in dieses Gremium, die eigentlich nur eine Assistenzfunktion innehat im Umweltministerium, aber sie gibt den entscheidenden Hinweis, um Godzilla zu verstehen. Godzilla erscheint zunächst wie ein übergroßes Plüschtier und dann durchläuft Godzilla während des Films mehrere Metamorphosen. Godzilla ist dabei, selbstredend, eine Metapher für das atomare Zeitalter. Insofern tritt Shin Godzilla in einen direkten Dialog mit Oppenheimer, denn da geht es ja darum, dass wissenschaftlicher Fortschritt allein nicht ausreichend ist, sondern man braucht auch eine kluge Entscheidung, wie geht man eigentlich mit einer so unglaublichen Macht um. Godzilla transformiert sich durch Kernspaltung immer weiter. Und überhaupt konnte Godzilla erst entstehen, indem man nukleare Waffen einmal eingesetzt hat. Ein verstoßener Wissenschaftler hat immer davor gewarnt, dass man davon abkehren muss, dass man das Nukleare eindämmen muss. Aber auf ihn hat man zu lange Zeit nicht gehört. Wenn wir bei dieser Metapher bleiben, dann geht es natürlich darum, wie kann man die nukleare Eskalation verhindern. Und damit spricht der Film zu unserer Gegenwart. Die Entscheider im Film gehen zunächst den gewohnten Weg. Es geht um Evakuierungen. Die USA bieten militärische Unterstützung an. Man glaubt dann, dass man mit einer bunkerbrechenden Bombe den absoluten Gamechanger hat, mit dem alles aufzuhalten ist. Wie man ja auch gegenwärtig glaubt, dass man mit immer mehr Aufrüstung Waffenrüstung immer mehr Waffenkriege wird beenden können. Die Diskussion in diesem Film ist aber viel sachlicher. Sie ist nicht vergleichbar mit dem, was wir in deutschen Talkshows sehen können. Das Militär beratschlagt sehr genau mit der Politik, inwieweit es sinnvoll ist, einen Ausnahmezustand auszurufen, ist tatsächlich hier von einem Verteidigungsfall die Rede. Man macht es sich nicht leicht, man geht durchaus besonnen vor. Durch diese besonnene Erzählweise, durch diese sehr klaren und geradlinigen Dialoge kommt es auch nicht zu einer üblichen Feindbildung, wie man das aus Hollywood-Filmen kennt, wenn dann unverantwortliche Politiker gezeigt werden, Politiker, die völlig von der Macht besessen sind und gar nicht mehr die Gesellschaft im Blick haben. Wir sehen hier nur, wie so peu à peu eine Verschiebung stattfindet, die dann doch so aussieht, dass man das nationale Interesse in der Zukunft über die Zivilisten der Gegenwart stellt. Und diese Verschiebungen, diese Diskursverschiebungen, die zeichnet der Film sehr exakt nach. Und dabei helfen die nüchternen Aufnahmen, die auf Emotionalisierung verzichten, sie entsprechen den sachlichen Diskussionen. Wir sehen dabei sehr viele Figuren, aber wir sehen sie immer nur in ihren Funktionen. Hier werden keine privaten Geschichten, keine Familiendramen ausgepackt. In Shin Godzilla muss nicht jemand seine Ehe retten und Godzilla besiegen oder noch irgendwas mit der Tochter klären. Dieser Film beweist, dass man auch ganz anders Spannung aufbauen kann. Denn es war ja immer schon stumpfsinnig, einen Spannungsbogen darauf aufzubauen, dass, sagen wir, ein Vater seine Tochter retten will. Natürlich will ein Vater seine Tochter retten, aber kann man nicht vielleicht auch etwas Intelligenteres erzählen? Denn dann braucht man Godzilla nicht, um so etwas zu erzählen. Man muss also versuchen, doch einen modernen Film, der in der modernen Gesellschaft verortet ist, zu erzählen. Und das gelingt Shin Godzilla. Die Herrschenden denken schon während dieses Krieges gegen Godzilla an den Wiederaufbau und wer davon profitieren könnte, so wie das ja generell bei Kriegen der Fall ist. Und man glaubt sogar schon, dass man möglicherweise Profit machen könnte. Aber auch da ist es Yaguchi, der ganz klar sie zurechtweist, die solche Überlegungen anstellen. Immerhin hat der Zweite Weltkrieg 3 Millionen japanische Opfer gekostet, auch weil die japanische Armee sich nicht mit der Realität konfrontieren wollte, sondern an irgendwelche Träume glaubte. Dieser haltlose Optimismus, heißt es dann, verbiete sich. Godzilla erobert derweil den urbanen Raum, und zwar am helllichten Tag. Wir sehen fast nur Tagesszenen in diesem Film. Und diese Action-Szenen sind wirklich ganz großartig, weil sie sich so fundamental unterscheiden von dem, was wir aus dem Action-Kino sonst so kennen, nämlich oftmals ist es ja so, dass es überall knallt und zischt, dass es im Dunkeln spielt und alles nur grau und grün ist. Wir Explosionen derart wahrnehmen, dass wir völlig orientierungslos nicht mehr wissen, wo eigentlich oben und unten ist. Dieser Film behält seine klare Struktur, zeigt immer wieder die gesamte Architektur der Stadt, zeigt immer wieder, wie die Infrastruktur funktioniert, zeigt dann in einzelnen Nahaufnahmen, was dieser Godzilla anrichten kann, um aber nicht uns zu verwirren, sondern um uns die Dramatik der Lage sehr klar vor Augen zu führen. Wir sehen hier auch immer wieder Zivilisten, aber die werden nicht reduziert darauf, eine kreischende Masse zu sein, sondern man hat durchaus auch das Anliegen, den Alltag dieser Zivilisten zu zeigen. Mit Jazzmusik ist das unterlegt und man möchte ja möglichst zivile Opfer verhindern. Ja, Gushi bekommt die Chance, eine Taskforce zu bilden. Und hier wird es nun hochinteressant, denn im Eiltempo muss geforscht werden, und zwar ohne wissenschaftliche oder politische Zwänge. Es geht darum, unabhängiges Denken möglich zu machen, denn es ist ja so, dass in den meisten Thinktanks man eigentlich mittels Studien Ergebnisse versucht hervorzubringen, die schon im Vorhinein feststehen. So ist es hier aber nicht gemeint. Man will tatsächlich etwas erforschen, um zu sehen, ob es nicht auch eine andere Methode gibt, statt den Kampf gegen Godzilla immer weiter eskalieren zu lassen. Denn diese Eskalationsspirale ist schon im vollen Gange und so ist es ein Kampf gegen die Zeit. Denn die Amerikaner haben schon angeboten und machen jetzt langsam Druck, noch einmal auf Tokio eine Atombombe abzuwerfen, noch einmal also einen großen Atomschlag zu wagen, denn der Yis nur allein könnte Godzilla aufhalten. Erneut sollen also Atombomben auf Japan abgeworfen werden, diesmal auch in Übereinstimmung mit der japanischen Regierung. Man lässt sich auf diesen Deal ein, während die Taskforce weiter nach einer alternativen Lösung sucht. Denn dieser Film setzt der absoluten Alternativlosigkeit, die sich gern, wenn ein Krieg in Gang gekommen ist, breit macht, etwas entgegen. Wir sehen dann wunderschöne Nachtaufnahmen. Godzilla speit einen Leuchtstrahl, der nicht nur die Stadt, sondern auch den Himmel teilt. Was aber, fragen sich die Wissenschaftler, wenn man etwas finden könnte, das Godzilla auffällt, das ihn vielleicht nicht vernichtet, das ihn aber stoppt. Und so versucht man mit kollektiver Intelligenz und mit einem humanistischen Ansatz aufzuzeigen, dass es auch anders geht. Wir erleben dann transnationale Zusammenarbeit von Forschern. Wir sehen hier nicht einen einzelnen genialischen Geist, sondern wir erleben Kooperation und Solidarität. Es gibt dieses Atomultimatum. Lange will man nicht mehr warten, dann sollen die Atombomben kommen. Aber die Wissenschaftler finden einen anderen Weg. Was wäre, wenn man Godzilla einfrieren könnte, wie man ja auch Kriege einfrieren kann, um eine nukleare Eskalation zu vermeiden? Yaguchi bekommt noch gesagt, hör auf zu träumen, aber in Wahrheit sind die, die immer weiter eskalieren wollen, die Träumer, die sich mit der Realität nicht einlassen können. Shin Godzilla ist ein pazifistisches Meisterwerk, das das Denken, Analysieren und Kooperieren hochhält. Und es ist ein Film, der nach Hiroshima versucht, einen anderen Weg zu finden, um nicht die Fehler der Geschichte zu wiederholen. Das ist eine große Leistung. 2023 erscheint aber dann Godzilla Minus One. Der Film beginnt in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges. Der Ausgang ist eigentlich schon besiegelt. Wozu also noch sterben, fragt sich der Kamikaze-Pilot Shikishima. Es ist der erster Auftritt von Godzilla dann schon am Ende des Krieges, den Shikishima erleben muss, als er auf der Insel Odo landet und vorgibt, dass seine Maschine nicht mehr weiterfliegt. In Wahrheit will er desertieren. Wir erleben dann auf dieser Insel das übliche Schreckensrepertoire aus Godzilla-Filmen. Shikishima wird nach dem Angriff für den Tod der Kameraden verantwortlich gemacht, weil er nicht geschossen hat. Er konnte sich nicht überwinden, abzudrücken. Nach dem Krieg kehrt er nach Hause. Eine Nachbarin greift ihn aggressiv an. Er sei ein Feigling, denn als Kamikaze-Flieger hätte er sich doch opfern müssen. Vergessen wir nicht, dass hier beklagt wird, dass der japanische Faschismus verloren hat. Dieser Shikishima trifft zufällig auf eine junge Frau namens Noriko. Und sie hat ein Baby bei sich, das nicht das ihre ist. Und die beiden werden sich dann zusammentun, um diesem Kind zu helfen. Sie werden sich zusammentun, um eine Art Familie zu bilden. Der Hunger im Japan der Nachkriegszeit ist groß. Shikishima arbeitet deshalb als Minenaufräumer, eine hochriskante Tätigkeit, die den Tod bringen könnte. Aber es wird dringend Geld benötigt, um Pulvermilch zu kaufen für das Baby. Magnetminen im Meer soll er aufspüren, gemeinsam mit einem kleinen Team. In diesem Team ist auch ein sehr junger Mann, der Knirps genannt wird, denn er war nicht im Krieg. Und der Film suggeriert uns, man kann erst ein Mann sein, wenn man auch gekämpft hat. Und in gewisser Weise ist dieser Knirps ebenbürtig mit Shikishima, denn auch dieser fühlt sich ja nicht als ganzer Mann und die Gesellschaft sieht es ja sehr ähnlich. Shikishima ist traumatisiert vom Krieg, höllische Albträume holen ihn des Nachts ein, aber eigentlich führt das bei ihm nicht dazu, dass er den Krieg ganz verlassen will, sondern er möchte noch einmal dorthin zurück. Wo der Film eine moderne Familiengeschichte erzählt, denn wir haben es hier mit einer Wahlverwandtschaft zu tun, sollten wir uns nicht darüber hinwegtäuschen lassen, dass dieser Film arg reaktionär ausgerichtet ist. Inzwischen ist man im Jahr 1947. Der Knirps bedauert ja beim Kennenlernen schon, als das Team sich zum ersten Mal trifft, dass der Zweite Weltkrieg nicht länger dauerte. Dann hätte er ja auch kämpfen können. Dafür wird er von Shikishima scharf angegangen. Jedoch erfüllt der Film exakt diesen Wunsch. Durch das Auftauchen von Godzilla geht der Krieg plötzlich weiter und Shikishima erhält die Gelegenheit, zu einem heroischen Subjekt zu werden. Deserteur zu sein, wird hier als ein ganz klares Stigma präsentiert, das ausgestrichen werden muss. Die Botschaft des Films ist sehr simpel und sie passt exakt in das Japan der Gegenwart. Es geht um Remilitarisierung. Man strebt in Japan den dritthöchsten Wehretat der Welt an. Man möchte die Fähigkeit zum Gegenschlag ausbauen. Shikishima sinnt auch auf Rache. Also jetzt muss man zurückschlagen, jetzt muss man die Kameraden rächen, man muss ihnen Gerechtigkeit zukommen lassen. Hinzu kommt der immer stärker werdende Nationalismus in Japan. Männer sollen auch wieder bereit sein, sich für ihr Vaterland zu opfern. Godzilla Minus One verschiebt diese aktuelle geopolitische Großwetterlage in die Vergangenheit, in die Nachkriegszeit und auf das Individuum Shikishima. Man betreibt hier Geschichtsklitterung mit einem sehr, sehr aktuellen Anlass, nämlich man möchte wieder anknüpfen an eine heroische Geschichte. Shikishima wird zur Personifikation des gesamten Landes, das wieder bereit zum Kampf gemacht werden kann. Dabei bleibt es aber nicht. Godzilla Minus One wurde international gefeiert. Daran zeigt sich die allgemeine Renaissance von Militarismus, Nationalismus und Opferbereitschaft. Der Film ist wie einst wieder das ideale Propaganda-Instrument, um Menschen ideologisch darauf vorzubereiten, dass dieser oder jener nächste Krieg unbedingt sein muss und wir wieder Helden brauchen, die bereit sind, auch zu sterben. Eine Weile später wird Shikishima dann sagen, mein Krieg ist noch nicht vorbei. Zugegebenermaßen sind einige Szenen zwischen Noriko und Shikishima berührend. Und der Film lässt sich auch viel Zeit, diese besondere Beziehungskonstellation zu entwickeln. Aber wir haben es hier nicht mit so großartigem Kino zu tun, wie in vielen Rezensionen zu lesen war. Es ist schon ein Film, der mitunter trieft vor lauter Kitsch. Und die visuellen Effekte, für die der Film ja auch mit einem Oscar prämiert wurde, sind durchaus beeindruckend. Wenn man sie jedoch mit Shin Godzilla vergleicht, dann fehlt diesen Bildern die Schaffenshöhe, fehlt ihnen die Originalität. Godzilla zwischen Hochhäusern und Massenpaniken, ja, das kennen wir, aber wirklich einmal die Struktur einer Stadt zu zeigen und zu zeigen, wie dann eine solche Stadt mit einem solchen Monstrum umgeht, das ist etwas, was Shin Godzilla tut, was wir aber in Godzilla Minus One nicht sehen. Dass der Film in der Nachkriegszeit spielt, gebiert auch keine neue Ästhetik, es ist die retromanische Bildsprache, die hier prägend ist. Vieles sieht aus wie eine alte, nachkolorierte Fotografie. In der Hütte dann, wenn die intimeren Szenen stattfinden, erinnert der Film eher an das japanische Independent-Kino der 2000er Jahre. Die Zivilisten verbünden sich dann im Zuge der Gefahr und auch, weil Japan ja nach dem Krieg keine Armee besitzt. Nun greifen also die Bürger zur Waffe. Wenn man die beiden Erzählweisen vergleicht von Shin Godzilla und Godzilla Minus One, dann fällt auf, dass es hier sich zwar bei beiden um Ensemblefilme handelt, dass wir es aber hier in Godzilla Minus One mit einem Ensemble zu tun haben, das sich dann am Ende doch ganz zuspitzt auf die eine Figur Shikishima, während wir es mit einem viel größeren Ensemble in Shin Godzilla zu tun haben und es zwar auch einzelne sehr kluge Köpfe dort gibt, aber sich das Ganze nicht zuspitzt auf einen genialen oder besonders heroischen Typus. Ein Wissenschaftler, aber hier bei Godzilla Minus One, hat den genialen Einfall, Godzilla soll versenkt und getötet werden. Es ist so plump, wie man es kennt, mit genügend Kriegsgerät und ein bisschen Strategie wird es schon gehen. Und einer der Militärs sagt dann auch, es bereitet mir großes Unbehagen, sie bitten zu müssen, erneut ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Weder die Amerikaner noch die Regierung helfen, die Bürger müssen also selbst dran. Der Wille stammt also direkt aus der Zivilgesellschaft. Diesmal gibt es keinen Zwang, was natürlich den Akt des Heroischen noch verstärkt. Die Volksgemeinschaft wird über den Krieg gegen Godzilla wiederhergestellt. Noch der kleinste Fischkutter wird gegen Ende sich in Bewegung setzen, um Godzilla zu bekämpfen. Aber es ist das Prototyp des modernsten Jagdflugzeugs, das im Zweiten Weltkrieg kaum noch zum Einsatz kam, in dem Shikishima fliegen wird. Damit, wie er sagt, ich endlich meine Schuld begleichen kann. Und hier wird die Ideologie ganz deutlich, als gäbe es so etwas wie eine Staatsbürgerschuld. Erst wenn der Bürger einmal bewiesen hat dem Staate gegenüber, dass er bereit ist, sein Leben zu lassen, dann ist man ein vollwertiger Staatsbürger, Mensch und Mann. Wie im Hollywood-Film sind aber all die anderen doch nur Kulisse. Einer, nämlich Shikishima, wird bereit sein, sich zu opfern und damit endlich wieder Patriot sein. Er kann sich zwar, um das zu spoilern, retten, aber es geht hier darum, dass der Wille zur Opferbereitschaft da ist. Dazu hören wir sakralen Chorgesang, die Bürger salutieren dann am Ende wie Soldaten, so als hätte man den Zweiten Weltkrieg doch noch gewonnen. Sie sind glücklich, vielleicht können sie dieses Mal etwas bewirken, heißt es. Es ist pure Propaganda, die wir hier sehen. Wenngleich man zivile Opfer vermeiden will, gibt es hier eigentlich nicht eine Humanität, wie wir sie aus Shin Godzilla kennen. Ja, auch in Shin Godzilla kommt man nicht umhin, den Ausnahmezustand auszurufen. Aber man tut dies nicht gern. Und es geht dann auch nicht darum, dass man einen Einzelnen hat, der über alles entscheidet. Denn darauf würde es ja eigentlich beim Ausnahmezustand hinauslaufen, wo ja schon Carl Schmitt festgehalten hat, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Aber Shin Godzilla geht diesen sehr auf eine Person zentrierten Souveränitätsweg nicht, sondern hier wird uns eine gesamte Gesellschaft gezeigt mit ihren bürokratischen Apparaten. Es geht um die Solidarität und ein gemeinschaftliches Projekt aus Theorie, Wissenschaft. Es geht um diplomatische Arbeit, wie man also ein Problem eindämmen kann. Denn das Problem Godzilla ist eines, das nicht gelöst werden kann, wie auch Kriege nicht abgeschafft werden können. Man kann nur einen Umgang miteinander finden, der Kriege so unwahrscheinlich wie nur möglich macht. Und wenn wir zu einer Synthese kommen, wenn wir Godzilla Minus One und Shin Godzilla miteinander vergleichen, können wir sagen, Godzilla Minus One ist ein rechter Film, Shin Godzilla ist ein linker Film. Und es ist ein moderner Film. Nämlich hier wird auf das klassische Duell verzichtet. Bei allem militärischen und wissenschaftlichen Aufgebot in Godzilla Minus One stehen sich im Finale ein Held und Godzilla gegenüber. Und einer von den beiden wird gewinnen. Es ist wie bei Marvel, wenn man irgendwo dann hoch oben auf einem Dach kämpft. Dieser Erzählweise hält Godzilla Minus One die Treue. Und damit ist der Film sehr konventionell. Was wir aber in Shin Godzilla sehen, ist etwas anderes. Es ist ein geniales Actionfinale, weil es hier nicht um einen Helden oder auch nicht um eine kleine Gruppe aus Helden geht, wie bei den Avengers. Die Gesellschaft leistet hier etwas Großartiges durch Zusammenarbeit. Es sind am Ende ganz viele Kranwagen, die zusammen dafür sorgen, dass Kühlflüssigkeit Godzilla in den Mund gespritzt werden kann. Und man kann so das Problem des Krieges, der Eskalation einfrieren. Wir sehen hier ein Zusammenspiel von moderner Technik, Wissenschaft und Infrastruktur, die man klug einsetzt, um Godzilla aufzuhalten. Es geht hier nicht um einen individuellen Heroismus. Shin Godzilla zeigt, wie eine fortschrittliche Gesellschaft, fortschrittlich im Sinne von Technik, Wissenschaft, aber auch politischer kluger Entscheidung sein könnte. In Godzilla Minus One schauen wir nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen, entweder unter www.paypal.me/filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.